Radio Okie-Tokie, Radio Okie-Tokie, von Mensch zu Mensch.
Das ist ein typischer Arbeitstag, wie die Konsultative in Zukunft arbeiten wird. Von 9 bis 5, ab 1. März haben wir vor, dass die Konsultative tagtäglich arbeitet, dass wir zu Themen entsprechend der SDGs geordnet Experten einladen, also das Ganze, die Konsultative einladen, Vertreter der Konsultative einladen, an diesen 5 Tischen Platz zu nehmen. Daher würden wir auch Bürger, die da sind, bitten, einfach an den Tischen Platz zu nehmen. Man kann auch separat sitzen bleiben. Diesmal noch nicht. Gute Frage. Wie ihr euch zusammenfindet, einfach. Also man sieht, das darf ich kurz wieder um Aufmerksamkeit bitten. Wir stellen jetzt die Konsultative dar. Also an und für sich ist dann ein Tisch besetzt mit Politikern, die wir alle eingeladen hatten, die es nicht geschafft haben, wo wir eigentlich sehr froh sind, weil es ist keine überwiegende Mehrheit an Grünen da. Man kann nicht sagen, es ist eine Grünen-Veranstaltung oder sonst was. Sollte ein Tisch sein mit Politikern, ein Tisch sein mit Wirtschaftsvertretern, entsandt von der WKO, die auch nicht geantwortet hat, was für uns auch angenehm ist. Wir können uns daher fokussieren. Wirtschaft war, obwohl eingeladen, nicht anwesend, also wenig anwesend. Dann wäre ein Tisch mit NGOs, wo sich NGOs wirklich vernetzen können, die sonst parallel arbeiten. Dann wäre ein Tisch mit Presse, Bürgern, Bürgerratsvertretern. Und ein Tisch, habe ich was vergessen? Nee, okay. Wo man dann anhand der Tische, wo dann Experten zu dem jeweiligen Thema, so wie der Wolfgang Bernhuber zum Beispiel, Struktur kann dann ein Tisch sein, wie soll die Konsultative weiterarbeiten, wer ist neu dazugekommen. Bist du ein Mikrofon haben? Die Martina kennt sich ziemlich so aus wie ich. Ja. Danke tausendmal.
Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin die Bürgerinnenvertretung. Nein, aber vielleicht gibt es jemanden, der was mitschreiben könnte beim Fact-Finding, wo ihr euch jetzt austauscht. Also einfach jetzt mal, dass wir das einfach irgendwie mal ganz locker ausprobieren. In der Zwischenzeit wird da hinten der Herr Nara da, der leider mit der Technik und dem Ton kämpft, sich weiter vorbereiten. Und bis es soweit ist, dass wir das einfach mal durchprobieren, bis das Video zur Dorfuni starten kann. Korrekt?
Genau, in der Zwischenzeit vernetzt sich die anwesende Konsultative, also wir sind jetzt der Körper der Konsultative, vernetzt sich, tauscht sich aus, erfährt, wer alles da ist, würde dann von uns kurz vorgestellt werden, damit das nicht ausufert. Das lassen wir diesmal aus, weil sehr viele kennen sich ohnehin schon. Und dann werden Themen bearbeitet, werden dann von den jeweiligen Tischen verifiziert. Ja, passt, wir sind soweit, wir haben das durch. Und dann würde oben der Expertenrat antreten, der jetzt noch einmal die SDGs vertritt und sagen, okay, also zu diesen Fakten sind wir gekommen, das und das wurde erarbeitet, und dann tritt der Konsensrat, also dann wird bei systemischen Konsensierens der geringste Widerstand eruiert und der Konsensrat präsentiert dann. Das sind dann noch einmal Leute, die wieder von allen verifiziert worden sind, weil sie halt auch so bekannt sind, dass die Konsultative sich also übereinkommt, ja, wir vertrauen auf diese Expertin. Und diese Konsensexperte erklärt dann das Ergebnis der Sitzung der Konsultative zum jeweiligen Thema. Und da gibt es eine Frage, bist du so lieb?
Oh, Entschuldigung. Heißt das jetzt, auf jedem Tisch soll ein anderes Thema besprochen werden oder sollen wir uns speziell jetzt zu Tischen setzen? Ich habe das nicht ganz gecheckt, wie wir entscheiden, bei welchem Tisch wir sitzen, oder ist das egal?
Und diesmal ist das Thema eigentlich die Konsultative, wo wir euch eingeladen haben, damit wir auch die Werte ausarbeiten. Wolfgang Bernhuber hat sich bereit erklärt, die Organisationsstruktur durchzudenken. Wie muss das aufgestellt sein? Abstimmverhältnisse. Wir wollen möglichst viele Politiker dabei haben. in Zukunft, also dass jede Partei beliebig schicken kann. Wir wollen, dass möglichst viele Wirtschaftsvertreter dabei sind, wo dann viele sagen, die Wirtschaft, aber das sind genau die, die erfahren müssen, wieso müssen wir jetzt was tun. Wir müssen aber erfahren, wieso können die Wirtschaftsvertreter nicht anders entscheiden. Und dass man dann gemeinsam zu einem Ergebnis kommt, wo die Wirtschaftsvertreter sagen, aha, jetzt haben wir es verstanden, so und so wäre ein Mittelweg, also systemisch konsensiert haben wir jetzt einen Mittelweg gefunden. Nehmen wir jetzt nur zum Beispiel die dritte Flughafenpiste. Wenn der Flughafen sagt, okay, wenn ihr uns anders zu Einkommen verhelfen könnt, weil ihr das anders seht, dann brauchen wir die dritte Piste nicht, weil eigentlich, und da bitte jetzt alle kurz zuhören, eigentlich verdient der Flughafen mit dieser dritten Piste lediglich daran, dass mehr Passagiere sind, die an Werbeflächen vorbeilaufen. Dafür bekommt der Flughafen Geld von den Werbeschaltenden. Ja? Es sind nicht die Passagiere, der Flughafen verdient an diesen Passagieren gar nichts. Sie geben den Billig-Airlines ganz geringe Kosten, also die Billig-Airlines müssen ganz wenig zahlen dafür, dass sie da landen dürfen, und diese Kosten werden hinterrücks refundiert. Das heißt, der Flughafen verdient nichts an dem, was er uns erzählt. Wir brauchen mehr Passagiere. Sie verdienen nur an den Werbeeinschaltungen. Digitale Poster, wo Werbungen geschalten werden, wo angeblich Leute hinschauen, das ist die Verdienstquelle mit der dritten Piste. Dafür müssen 600 Hektar oder so zu asphaltiert werden, wo man theoretisch Landwirtschaft machen könnte, in der Zukunft vielleicht. Die dritte Piste ist daher unnötig. Wenn man das vergleicht, Flughafen AG und wir alle, und man dem Flughafen AG-Manager sagen kann, okay, wir helfen euch jetzt zu anderen Verdienstmöglichkeiten, gut möglich, dass die dann sagen, toll, haben wir nicht drüber nachgedacht, wenn so unser Jahresergebnis auch passt, brauchen wir es nicht. Dann können wir, es gibt ohne Ende Anrainer, die das nicht wollen, es steht fest, wie viel extra Verschmutzung das für die Anrainer bringt und so weiter und so fort, daher, also als Beispiel. Und dann plaudert die Politik darüber, hört sich das an, plaudern die Wissenschaftler darüber, die Experten, die Bürger, die Anrainer, der Klimarat und so weiter. Und dann wird das zu einem Ergebnis gebracht, das vom Expertenrat präsentiert wird, dann per systemischen Konsensierens zu einem Konsens kommt und das präsentiert dann der Konsensrat. Der Konsensrat besteht aus jeweils zwei weiblichen und zwei männlichen Experten, Expertinnen, also vier insgesamt, damit wir auch jedes Mal eine Person von denen anwesend haben, auf den die sich die Konsultative geeinigt hat. Soweit zur Konsultative, grob.
Ja, Moment.
Also er hat gefragt, ob dieser Expertenrat, Konsensrat wechseln. Ja, wechselt. Wir einigen uns mit der Konsultative auf einen Pool an Experten, damit regelmäßig jemand von denen Zeit hat. Also ein Wert der Konsultative wird sein, 2020 gilt laut Wissenschaft als letztes Jahr, wo wir effizient Klimawandelprävention betreiben können. Effizient, das heißt, es hat Impact. Danach wird es immer mehr, wie die Kolb gesagt hat, ein ungewisses Kartenspiel. Ein Wert der Konsultative wird sein, dass sich ein Jahr lang diese Leute ehrenamtlich einbringen. Damit ist vieles ausgeschalten, viel Lobbyismus ausgeschalten, viele Probleme, viel Budget und Finanzierung ausgeschalten. Es gibt genug Leute, wie ihr seht, die bereit sind, einen Tag zu investieren. Es gibt noch weit mehr, die gar keine Zeit hatten, unsere E-Mails nach den Weihnachtsferien, nach den Energieferien und so weiter überhaupt zu beantworten. Worüber wir sehr glücklich sind, da hätten wir jetzt 1000 Leute hier, wären wir so überfordert, dass es ein Chaos wäre und es wäre dann nachher nicht gut. So ist es, wie ich es mir gewünscht hätte. Bin allen sehr dankbar. Jetzt haben wir, glaube ich...
Braucht jemand Papier am Tisch zum Schreiben? Gerne.
Ist nur kein Ton, oder? Ja, gemacht. Ja, ist cool. Okay. Okay, also wir haben jetzt hier mit... Vor 2 oder 3 Jahren habe ich Franz Narada entdeckt, kennengelernt dürfen und gehört, was er schon alles erarbeitet hat. Bitte kurz Aufmerksamkeit, weil hier sind wir an einem Schlüsselpunkt der Konsultative. Das, wie vorher kurz umrissen, das Klimabündnis ist österreichweit, 800 Gemeinden, 2000 Gemeinden gibt es ungefähr, das heißt eine Verdoppelung ist binnen 6 Wochen möglich und dann können wir über diesen Klimabündnisrat, der österreichweit ist, einen effizienten Bürgerrat anbieten, wo die Bürger in jeder Gemeinde am Gemeindeamt mitreden können, sich einbringen können, erklären, wie es bei ihnen ausschaut und austauschen können. Franz Narada hat die Dorfuni ins Leben gerufen. Es gibt eine Website dazu, dorfuni.at. Wie ich das wieder entdeckt habe, war ich voller Hoffnung, weil es ist schon durchdacht, fix fertig. Und sie haben dann auch noch die Video Bridge ins Leben gerufen und auch getestet. Das dürfen wir jetzt zeigen. Leicht improvisiert, aber ausreichend, um zu zeigen, es funktioniert auch improvisiert. Also schafft das jede Gemeinde. Und damit können wir einen Wissenstransfer organisieren, den das Bildungswesen verabsäumt hat. Nämlich, wir können wirklich die Leute in den Gemeinden erreichen, so dass sie auch begeistert sind und weiter sich informieren wollen. Darf ich jetzt Franz Narada mit einem Applaus bitte begrüßen?
So, wir machen jetzt ein ganzes, nachdem die Tonkabeln alle versagt haben, machen wir eine ganz komische Lösung. Wir nehmen jetzt den Computerton mit einem Saalmikro ab und schauen einmal, hoffen, dass das funktioniert. Ich möchte euch, also Videobrücke, Videobridge, das war sozusagen der alte Name, wo ich versucht habe, das ein bisschen technisch einmal den Menschen klarzumachen, dass wir Menschen, die an verschiedenen Orten sind, gut verbinden können. Und wir haben da ein Konzeptvideo, das ist jetzt mittlerweile 13 Jahre alt, aber es ist immer noch gut und es ist immer noch gut zur Einführung. Und dann sage ich ein bisschen was zur Gegenwart. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Jetzt brauche ich da einen Ton.
Es ist nicht wirklich was los. Die Geschäfte sind leer. Von den 60 Bauern haben zwei Drittel aufgehört. Das alte Ziegelwerk haben sie zugesperrt. Im Gasthaus werden die Stammgäste nicht mehr älter. Ein Wahnsinn, wie viele Leute eigentlich pendeln müssen. Aber die Leute haben Satellitenfernsehen daheim. Zur nächsten Disco sind es 25 Kilometer. Die Hauptschule haben sie auch zugesperrt. Sogar die Kinder müssen pendeln. Jeden Tag müssen sie um 5 Uhr früh aufstehen. Und eins ist klar, wenn die Jungen in die Bezirkshauptstadt ins Internat oder in die Lehre gehen, dann sind sie praktisch eh schon für immer weg. Was interessant, spielt sie meistens woanders ab. Und dann möchte ich am liebsten sagen, bin mir hin, Scotty. Was haben sie gesagt? Da gibt es ein Dorf in der Steiermark, da haben ein paar Junge ein altes Gerichtsgebäude gekauft. Die sind zurückgekommen mit ihrer Arbeit ins Dorf, die was früher in der Bezirkshauptstadt gemacht haben. Schaut eh ganz passabel aus, was sie da gemacht haben. Schön haben sie es eingerichtet, gar kein so teuer haben sie erwartet. Aber haben sie das rentiert? Wer soll da alle arbeiten? Die Seminarräume und in die Büros? Sag's, was erzählen sie da? Was haben die aus dem Haus gemacht? Die haben es ins Dorf geholt. Also, wir können sie ja viel erzählen, aber wie soll das gehen? Herbeamt haben sie es wahrscheinlich, wir haben es zum Star Trek geschaut.
Ja, also gut, dann erzähle ich einfach zu den Bildern. Das Ganze hat eigentlich vor 15 Jahren begonnen. Freunde von mir haben in Kirchbach in der Steiermark dieses alte Gerichtsgebäude gekauft und sind mit ihrer Arbeit zurück ins Dorf gekommen. Das heißt, es war eigentlich für mich so der erste Pilotfall von dieser Idee globale Dörfer. Das heißt, man ist nicht Mensch zweiter Klasse im ländlichen Raum. Und sie haben mich gefragt, was können wir hier tun? Und dann habe ich gesagt, baut in eurem Haus eine Art fliegendes Klassenzimmer ein, denn es ist ganz wichtig, dass ihr jederzeit mit der Welt verbunden seid, egal ob das jetzt die Welt eine andere Gemeinde ist, eine Universität, ob das die Oper ist oder sonst irgendetwas zur Bildung, zur Unterhaltung, zur Entscheidungsfindung. Baut euch sozusagen eine Umgebung ein, die auch noch im abgeschiedensten Dorf ermöglicht, Kontakt zu halten. Und genau das ist passiert, das haben sie gemacht und was da draus gekommen ist, das haben wir in diesem Video gezeigt. Also wir haben hier zum Beispiel eine Vorlesung, die hieß Religion am Donnerstag. Und diese Überblendung ist wichtig, ne? Das ist synchron im selben Moment in der Uni Graz eine Gruppe und synchron in Kirchbach. Moderiert wird in Kirchbach lustigerweise von einem Pfarrer, den viele von uns gut kennen, das ist der Pfarrer Bucher. Und der hat das, was in Graz passiert ist, eben für die Leute aufbereitet und verständlich gemacht. Und dadurch kam ein interaktiver Prozess mit der Universität zustande. Das Ganze nannte sich Religion am Donnerstag. Das war eine der interaktiven sozusagen Vorstufen dessen, wie es möglich ist, sich jederzeit einzuschalten. Wir haben viele andere Events gemacht, eben zum Beispiel auch die Tage der Utopie. Wir haben auch eine Uni-Vorlesung in die Montagsakademie der Universität Graz eingespielt. Also das heißt, man kann natürlich dann auch den Spieß umdrehen und quasi von jedem Punkt in diesem Netzwerk etwas nach außen bringen, zeigen, was man weiß, was man kann, was man wissen will.
Was wir können, was wir wissen.
Genau. Und was man wirklich will. Und das Ganze ist eigentlich technisch kein großes Mirakel, außer man ist nicht darauf vorbereitet. Man braucht eine dicke Internetleitung, man braucht einen Computerbeamer und man kann mit Mehrkameratechnik unter Umständen genauso lebendige Präsenz schaffen wie in einer Fernsehübertragung. Das Ganze hat im Grunde genommen Webcam-Status, das heißt also, man kann auch mit billigsten Methoden beginnen, etwas zu teilen, aber die Technik kann natürlich bei großen Events wie hier, bei den Tagen der Utopie, auch sehr viel komplexer sein. Das ist übrigens der Nobelpreisträger Heinz Dürr, den wir nach Kirchbach gebracht haben. Und wie gesagt, ich habe in dem Video dann auch noch gezeigt, dass es eben auf die Medienqualifikation ankommt. Das heißt, wir müssen natürlich in unseren Gemeinden Menschen haben, die es verstehen, mit diesen Techniken gut umzugehen. Und was damit möglich ist, ist eigentlich eine viel flachere Ebene des Austausches von Informationen, weswegen wir damals schon von einer Genossenschaft der Beamer gesprochen haben.
Ausmachen, was interessant ist und wer was machen will. Durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Also das ist sozusagen ein Film von 2007 und wir haben immer wieder diese Idee, die hat mich einfach nicht losgelassen. Wir haben sie weiterentwickelt und heute stehen wir knapp vor der Realisierung eines ganz wesentlichen Meilensteines. Das nennt sich eben die Dorfuni. Das ist die Website der Dorfuni und wir haben eine wunderbare Trägerrakete. Wir haben uns sozusagen vorgenommen, das aktuelle Thema Klimanotstand in unseren Gemeinden nach außen zu tragen und haben mit der Elevate in Graz gesprochen und die Elevate hat eingewilligt, dass wir eine Veranstaltung unter dem heimlichen Motto Elevate the Village machen dürfen. Und das ist also sozusagen jetzt auch die Website, wo Sie in den nächsten Tagen immer mehr Informationen dazu kriegen können. Vielleicht nur jetzt als ganz kurzen Einstieg noch, wo wird das jetzt schon laufen? Wir haben zum Beispiel die Netzwerkstadt im oberösterreichischen Mundafing gewonnen. Wir haben zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien in Gleisdorf gewonnen und wir haben auch, da bin ich auch sehr stolz drauf, das SPACE in Schlierbach gewonnen. Das ist also auch Österreichs führendes Regionalforschungsinstitut mit eigenem Seminarbetrieb. Wir sind auch natürlich in meiner neuen Heimatstadt in Bad Radkersburg, da sind wir in einem schönen großen Gewächshaus. Wir sind in Graz und wir sind auch in Wien an der BOKU. Und das ist auch ein wesentliches Signal, das wir geben werden. Helga Krom-Kolb, die wissenschaftliche Einführung machen wird, wird dies machen inmitten einer Gruppe, die sich BOKU for Future nennt. Und wir werden eben auch über den Beitrag der Universitäten, der Studenten und Lehrenden zur Veränderung in realen Lebenssituationen reden. Das heißt, die Einbeziehung der Kapazitäten der Universitäten in unsere gesellschaftlichen Wandlungsprozesse. Gut, das ist der Stand der Dinge. Ich war vorgestern auch, na gestern war das eigentlich, ich war gestern auch zu einer Aussprache beim Gemeindebund und habe auch von dort, vom Kommunalnet eigentlich, die interessante Mitteilung gehört, dass bis jetzt der Gemeindebund und Kommunalnet sich ausschließlich um die Gemeindeverwaltung gekümmert hätten, aber dass die Qualifikation der Bürger zur Mitarbeit und zur Mitgestaltung in ihren Gemeinden ein ganz wesentliches Anliegen sei und daher auch von dieser Seite unser Vorhaben mit großer Sympathie gesehen wird. Und jetzt kommt dann noch der Johannes und schafft es vielleicht tatsächlich auch, die Klimabündnisgemeinden an Bord zu holen. Wir werden vielleicht mit diesen Vorhaben, wo ihr gesehen habt, wir sind jetzt im Moment mit 4, 5 Gemeinden unterwegs, sehr rasch skalieren.
Danke sehr. Ja, danke sehr. Also wir zeigen hier, dass es geht, ja, dass es eigentlich funktioniert. Es geht theoretisch sogar mit Technikkompromissen. Jetzt würde ich gerne gleich einbinden den Jürgen Riegler. Du kannst noch kurz sitzen bleiben. Der ist eben Klima- und Energiemanager in Obergrafendorf. Vorbildliche Gemeinde, da gibt es dann noch die E5 und da gibt es noch Klar und so weiter, das sind alle Sachen, von denen man hört, wo aber dann diese Klima- und Energiemanager der Klimabündnisgemeinden Bescheid wissen, bis ins Detail. Ja, Jürgen, wäre toll, wenn du dich zu uns raufsetzen möchtest. Ich gehe das in die Mitte dahin. Bitte sehr. Und der Jürgen wird ganz grob erklären, was seine Arbeit ist und wie er sich vorstellen könnte, das eben einzubinden, wie das laufen könnte. Er ist nicht total überrascht, aber vielleicht ein bisschen, wie viel er dazu jetzt Auskunft geben sollte. Aber nachdem wir das in einigen Gesprächen angerissen haben, bitte sehr, hier wieder ein Schlüsselpunkt in dieser österreichweiten Kommunikation von wie stabilisieren wir Zukunft, so wie es die Wissenschaft uns empfiehlt.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Jürgen Riegler. Wie schon angekündigt, ich komme aus Obergrafendorf. Das ist in Niederösterreich, im Pilachtal. Ich habe gehört, unser Bürgermeister war heute auch schon hier. Der ist Obmann für Klimabündnis Österreich. Wir sind eigentlich eine sehr engagierte Truppe in der Gemeinde, die durchaus eine Vorreitergemeinde in Niederösterreich sind. Wir sind Klima-Energie-Modellregion. Wir heißen Fit für 2050. Da wollen wir auch hin. Fit für 2050 heißt, wir müssen trainieren, dass wir energieautark werden. Das ist unser Ziel. Die Zeit läuft uns davon. Wir haben gestern konsolidierende Sitzung im Gemeinderat gehabt. Wir haben uns einiges vorgenommen, die nächsten 5 Jahre. Wir sind, weil wir da ja auch die konsultative, die 4. Macht im Staat. Ich bin in der Politik, ich bin Umweltgemeinderat. Wir haben uns einiges vorgenommen, wir sind eine SPÖ-Gemeinde. Ich bin nicht Parteimitglied und darf trotzdem mitarbeiten, sozusagen als Experte. Klima-Energie-Modellregion, was machen wir da? Wir sind in Österreich 100 Klima-Energie-Modellregionsmanager, haben ca. 800 Gemeinden, die wir beraten in Themen mit Themen wie Klima und Energie, haben dort jeweils Maßnahmenpakete, die wir dann gemeinsam in den Gemeinden umsetzen. Das sind beginnend bei bewusstseinsbildenden Maßnahmen, wirklich beginnend von der Schule, Volksschule, neue Mittelschule, höheren Schulen, bis zur Einbindung der Wirtschaft. Wir animieren die Wirtschaft dazu, zu uns zu kommen, damit wir sie beraten können. Was können sie mit dem Firmengebäude machen? Wie können sie die Mobilität der Zukunft besser gestalten für ihre Mitarbeiter und für sich selbst? Und gleichzeitig schauen wir, dass die Gemeinden energieeffizienter, besser aufgestellt sind, raus aus den fossilen Energieträgern, rein in erneuerbare Energieträger. Das ist die Aufgabe, was wir in die Klima-Energie-Modellregionen haben. Dann gibt es noch die KLAR, die Klimawandel-Anpassungsregionen. Die sind eigentlich nachgeschalten gegenüber der Klima-Energie-Modellregionen. Die bereiten sich schon wirklich darauf vor, was wird sich in Zukunft in der Gemeinde verändern, aufgrund von Starkregenereignissen, aufgrund von Hochwasser, aufgrund von Trockenheit, aufgrund von Problemen im Wald, aufgrund von fehlenden Humusaufbau auf den Äckern. Dadurch fließt das Wasser meist schneller ab, der Grundwasserspiegel wird geringer und ja, auch Bewusstseinsbildung in Schulen und in den Gemeinden. Das ist der wesentliche Teil, was die Klima-Energie-Modellregionen und die Klimawandel-Anpassungsregionen machen. Klima-Energie-Modellregionen gibt es seit 10 Jahren. Ja, wird finanziert über den Klima-Energiefonds und der wird wiederum zum Teil auch aus einem europäischen Fonds gefördert. Ja, das machen wir in unserer Gemeinde.
Jetzt eben, du kennst euren Ort, ja, wie wenige andere. Wie wäre es möglich, so eine Dorfuni in Obergrafendorf zu installieren? Was müsste vorweg getan werden? Wie siehst du die Chancen, dass wir eure Bürger informieren darüber, was ihr tut und was, wie sie mitspielen könnten, damit man diese Ziele schneller erreicht? Also
nun, wie es halt in Dörfern üblich ist, wird noch sehr viel miteinander geredet, es gibt sehr viel Klatsch und Tratsch. Wir kommunizieren einerseits von der politischen Ebene über einen Bürgermeisterbrief im 14-Tages-Rhythmus und über Gemeindezeitungen. Wir treffen uns regelmäßig und befragen auch die Bürger tatsächlich. Also wir machen hier eigene Foren und vom Setting her Ähnliches wie hier, auch mit verschiedenen Tischen, mit verschiedenen Themen, wo auch wirklich ein Politiker am Tisch sitzt, jemand aus der Wirtschaft und aus der Zivilbevölkerung, wo wir das Ganze dann mitschreiben, aufschreiben und letztendlich als Auftrag für die Politik dort weiterleiten am Land. Das ist nicht jeder Gemeinde gleich. Bei uns funktioniert das eigentlich schon seit 5 bis 10 Jahren, also 5 Jahre ganz sicher. Seit damals bin ich dabei, wo wir diese Dinge ganz ernst nehmen. Wir setzen das an die Tagesordnung, wir diskutieren darüber und wir schauen letztendlich, dass wir vom Reden auch zum Handeln kommen. Dazu brauchen wir, das wissen wir, natürlich die Bevölkerung, das Commitment, wir müssen es erklären. Das machen wir auch auf der politischen Seite, umgekehrt wird uns aber auch von den Bürgern erklärt, wie die das gerne hätten. Und letztendlich ist es unser Auftrag, wirklich knapp am Bürger zu sein. Uns ist es entgegen jedes Bundestrends der SPÖ gelungen, bei der letzten Gemeinderatswahl in Niederösterreich dazu zu gewinnen. Das liegt einerseits an der Person, andererseits am Team und aber auch, dass wir das auf die Tagesordnung bringen und letztendlich auch umsetzen. Also wir haben verschiedene Programme zum Thema Abwanderung. Das ist in Wien sicher ganz anders. Da hat man eher das Problem der Zuwanderung und der Wohnungsnot. Wir haben eher das Problem der Leerstände in den Hauptstraßen und wir versuchen da mit der Bevölkerung dem entgegenzuwirken, dass wir unsere Marktgemeinde mit rund 5.000 Einwohnern ganz einfach attraktivieren. Das heißt, Wir befragen die Bevölkerung, wir laden Experten ein, diskutieren das miteinander, wie können wir den Dorfplatz besser gestalten. Da wird auch viel Geld investiert. Für eine kleine Gemeinde sind es doch 12 Millionen Euro, das ist nicht wenig, wo wir diesen Donut-Effekt, der es sehr oft in Gemeinden vorzufinden ist, wo das Dorfzentrum ausstirbt, weil das Wohnen oft zu teuer ist. Meistens oder vielleicht ist es auch unattraktiv wegen des Verkehrs, während im Umland von den Gemeinden die Gründe meist sehr billig verkauft werden und dort riesige Fachmarktzentren entstehen. Das führt dann letztendlich auch dazu, dass die Mobilitätsrate steigt, weil die Menschen ja am Rand des Dorfes hinfahren müssen, mit den Autos, wo riesige Parkplätze sind, die sich negativ auswirkt auf das Mikroklima, auf die Verdunstung, auf das Abfließen des Wassers, durch die Boden entgegenwirken. Wir haben da Verkehrskonzepte aufgestellt, wo wir im Besonderen darauf achten, auf die Durchwegung des Ortszentrums. Wir attraktivieren die Radwege, wir attraktivieren die Gehsteige, wir attraktivieren Bushaltestellen, wir attraktivieren Radabstellplätze. Und das sollte letztendlich auch dazu führen, und da haben wir auch die Wirtschaft im Boot, weil letztendlich ist der Fußgänger und der Radfahrer ein toller Konsument. Das heißt, die Wirtschaft springt hier auch auf den Zug, die macht mit. Wir attraktivieren es, jeder, der mit dem Rad oder zu Fuß kommt, bekommt einen Wadelpass. Da kommt ein Stempel rein und sozusagen nach der Radsaison gibt es dann verschiedene Gewinne. Da haben wir eine gute Rücklaufquote, die Menschen waren begeistert, das ist sehr gut angekommen, schon im ersten Jahr und im zweiten Jahr werden wir das nochmal forcieren. Ja, Durchwegung ist ganz wichtig, die klassischen Schleichwege muss man attraktivieren, die muss man beleuchten, der Name, die Straße oder der Weg muss auch einen Namen haben letztendlich, um letztendlich die Menschen wieder ins Dorfzentrum zu bekommen. Das ist unser Weg in unserer Gemeinde. Natürlich, was Energiethemen betrifft, also wir haben die meisten Gebäude auf regionale Energie umgestellt, also in dem Fall Bäume, Hackschnitzel, Pellets. Hat einen Vorteil, sehr viele Anlagen davon waren vorher mit Öl und Gas beheizt. Und zu sagen, machen wir doch Kleinheizungsanlagen, Nahwärmeanlagen. Als Gemeinde haben wir dann gesagt, okay, wir können auch über einen längeren Zeitraum die Energie zu einem attraktiven Preis abzukaufen, sodass das für uns attraktiv ist und gleichzeitig auch für die Landwirte bzw. für die Forstwirte attraktiv ist. Jetzt sind, ich darf mal sagen, 80% unserer gemeindeeigenen Gebäude mit Nahwärme versorgt. Wir wissen heute, der Kaufkraftverlust ist minimiert worden. Der Kaufkraftverlust unserer Gemeinde ist trotzdem heute noch bei rund 6 Millionen Euro. Pro Einwohner gerechnet bei rund 4.611 Einwohner ist es eine ganz schöne Menge, wo wir das Geld nicht in der Kreislaufwirtschaft im Dorf haben. Diese 6 Millionen Euro, da werden tolle Partys in Saudi-Arabien gefeiert, wo wir nicht eingeladen sind, die bauen riesige Häuser und wir hätten das natürlich gerne hier. Also abgesehen von den Häusern kaufen die noch Panzer und sonstiges Kriegsgerät, wo Österreich bekannterweise auch nicht der Global Player ist. Ja, das ist unser Weg, diese Kreislaufwirtschaft innerhalb des Ortes anzukurbeln und ja, vielleicht macht er irgendwann in anderen Gemeinden auch Schule.
Danke sehr. Also nur ganz kurz vor dem Franz Narada, ganz kurz noch. Man sieht, wie viel Wissen da in einer Person geballt vorhanden ist und er könnte noch tagelang weiterreden, was man noch alles machen kann, was getan wird und so weiter. Wenn man Da gibt es jetzt 100 österreichweit, wenn man das jetzt erweitert, dann kann ganz schnell können Effekte passieren, die eben dem, was die Klimaforscher befürchten, entgegenwirken können, wenn da eben alle mitmachen. Bitte, Kurt, du kurz.
Ich habe eine Frage, nämlich ob ich das richtig gehört habe. Das Ziel von diesen Klima- und Energiemodellregionen ist klimaneutral 2050. Habe ich diese Zahl richtig verstanden?
Ja, also.
Ja, also 2050 Klimaneutralität ist das große Ziel. Und sowas schimpft sich eine Modellregion. 2050 Klimaneutralität, da sind wir alle tot. Da geht sich nichts mehr aus. Da gehen sich die 1,5 Grad nicht aus. Da gehen sich die 2 Grad nicht aus. Da gehen sich auch die 3 Grad nicht aus. 2050 netto null ist dasselbe wie wir scheißen drauf. Wir machen jetzt das Lotterleben, damit wir wenigstens noch was davon haben, wenn wir schon draufgehen. 2050 netto null wird sie nicht ausgehen. Sagt die Klimawissenschaft, es geht sich einfach nicht aus. Und sowas ist das, was die Modellregionen fordern. Was sind denn dann die Regionen, die keine Modellregionen sind? Wir brauchen einen ambitionierten Plan, von dem wir überleben können, bitte. Das so. Ist nicht 2050.
Ja, danke. Sie haben natürlich vollkommen recht und Sie haben mich auch richtigerweise falsch verstanden, wie Sie eingangs gesagt haben. Es ist so, jede Klima-Energie-Modellregion hat einen Namen. Ich habe versucht, hier ganz einfach intuitiv einen Namen zu wählen, den man auch versteht. Ich hätte auch Fit für 2040 schreiben können. Ja. Ich habe Energieautarkie, Engineering und Management studiert und habe mir das genau angesehen, was ist möglich und was geht. Also ein Teil ist natürlich die Energieeffizienz per se und das andere ist, die erneuerbaren Energien zu erhöhen. Ich habe selbst in meiner Klima-Energie-Modellregion einen besseren Wert drinnen stehen. Also ich bin irgendwo bei 2040. Als Gemeinde werden wir schon vorher dahingehend fertig sein. Und die andere Sache ist, was kann ich in der Politik bewerkstelligen? Das ist einerseits das, was ich in der Gemeinde kann. Bis dahin werden wir 2030 definitiv bis auf nicht einmal eine Ausnahme auf erneuerbare Energie unterwegs sein. Also wir machen heute unsere Dienstfahrten mit Elektroautos, da gibt es eine eigene Dienstanweisung dafür, es gibt Fahrvergnügen, es kann sich jeder das Elektrofahrzeug ausborgen. Wir haben Diensträder, ganz normale Diensträder, wir haben sie aber auch elektrisch, damit wir in die Katastralgemeinden auch fahren können. Also die Maßnahmen sind schon da, das wird auch gelebt. Dass das nicht in jeder Gemeinde so ist, ist mir klar. Wir können da nur Vorreitergemeinde sein.
Trotzdem, solange sich 2050...
Darf ich ganz kurz dich unterbrechen? Wir sind deswegen hier, weil wir eben nicht für 2050, 2040 sind, weil wir selber das wissen, was du erzählst, wo du jetzt...
Ich bin hier, weil ich überleben will, ganz einfach.
Dass deswegen sind...
Aber 2050 als Zielsetzung bringt noch weniger. Kann bitte jemand...
Deswegen sind wir hier, weil wir jetzt eruieren, das Problem ist nicht die Politik. Ja, das Problem ist, dass wenn die Masse nicht mitmacht und wenn die Politiker das hörst, bist du jetzt bei mir mit dem Ohr? Ja, danke. Wenn die Politiker können fordern, was sie wollen, wenn die Masse es nicht will, dann wird beim nächsten Mal wieder FPÖ gewählt und dann ist es wieder hinfällig. Es muss die Masse, deswegen sind wir hier mit Franz Narader, weil wir die Masse informieren wollen, wieso sie mitspielen müssen. Erst wenn die Masse mitspielen will, dann werden die auch verstehen, wieso man Hofer nicht wählt, auch wenn er erlaubt, wir fahren schneller, sondern dass dann eben mit unserem Ziel, dass dann eben auch Politiker in die Wahlschlachten geführt werden, die eine Qualifikation haben, wo die Leute sagen, den kann man wählen, weil der kann mit der Konsultative reden. Die anderen haben ja nicht einmal das Wissen dazu. Jetzt würde ich gern weitergeben zum Franz Narader nochmal.
Ja, du hast dir die Frage gestellt, wie kann die Dorfuni helfen dabei? Nicht? Und ich möchte es jetzt sozusagen ein bisschen konkretisieren. Am 7. März, wo wir tatsächlich dieses Thema schwerpunktmäßig haben, ja, und wir müssen uns dann noch irgendwie was überlegen, dass möglichst viele zuschauen können, auch wenn es jetzt nur 4-5 Gemeinden aktiv sind, sondern so wollen wir doch die Vorträge streamen. Das können auch 50, 100, 500 Gemeinden sein. Was mir hier auffällt oder was mir ein Anliegen ist, sind zwei Dinge und das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem zu tun, was da an Einwand gekommen ist. Wie können sich Prozesse beschleunigen? Ein Weg, diese Prozesse zu beschleunigen, ist, einander zuzuhören und rauszufinden, was man alles noch zusätzlich tun könnte. Also wir haben ganz bewusst jetzt einmal eine Gemeinde genommen, die so eine Inspiration liefert. Das ist im Fall vom 7. März Friesach in Kärnten. Das ist eine sogenannte Transition Town und dort wird nicht nur von der Gemeinde wahnsinnig viel unternommen, sondern vor allem von 50 bis 100 Leuten, die sich zu einer Initiative namens Transition Friesach zusammengeschlossen haben. Und die haben vom verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, sprich Umsonstladen, Kleidertausch, also eine Fülle von Reparatur und zirkulären Aktivitäten auf allen Gebieten, wo man normalerweise immer nur Geld rausschmeißt für Neues und Abfälle produziert, über Food Co-op, Food Sharing, Streuobstwiese, Gemeinschaftsgärten, also diese einzelne Gemeinde demonstriert, wenn die Menschen in dieser Gemeinde mal angesteckt sind vom Virus sozusagen der Kooperation, ja, dann ergibt eigentlich ein Projekt das andere. Das heißt, ein Projekt inspiriert das andere, das wächst wie ein Myzel. Also das ist sozusagen jetzt einmal der Anfangsimpuls, den wir am 7. März geben wollen. Was wir dann tun wollen, ist allerdings genau das. Wir wollen suchen, wo in Österreich gibt es jemanden, der etwas gemacht hat, was die anderen vielleicht noch nicht gemacht haben, was aber reproduzierbar wäre. Und dann wollen wir einfach wie einen Sprechstab, ja, wir wollen das Staffelholz übergeben. Das beste Wissen kommt aus der Praxis. Das beste Wissen kommt von dort, wo wir Probleme real gelöst haben. Unsere Dorfuni ist eigentlich primär eine Universität der Professoren der Praxis. Und da sitzt Jana neben mir. Also ich hoffe, dass wir da zusammen etwas auf die Füße stellen können.
Die Leute müssen verstehen, wieso sie mitmachen sollen, und man muss den Leuten auch die Möglichkeit geben, dass der Nachbar versteht, wieso der andere Nachbar nicht der Dumme ist, dass er jetzt sein Auto verkauft hat und dumm mit den Öffis fährt, sondern dass er mehr Zeit hat, dass er in der Früh nicht todmüde im Stau, dass man Lebensqualität gewinnt, dass man sich Geld spart sogar, Geld, das man wieder in der Gemeinde ausgibt. Das ist das, was er vorher gesagt hat. Geld, das nicht über Erdöl ins Ausland fließt, das sind Unsummen, sondern Geld, das dann plötzlich im Ort, das Gasthaus hat zugesperrt in Obergrafendorf, macht jetzt wieder auf, Hoffnungsschimmer, dass die Leute wieder essen gehen, weil sie haben Geld für andere Sachen als für Erdöl und für Auto, ein Stehfahrzeug. Man nennt ja Autos nicht mehr, sondern man nennt sie Stehfahrzeuge, weil sie die meiste Zeit herumstehen. Und dazu haben die großartige Projekte ausgearbeitet und in anderen, x anderen Gemeinden ebenfalls. Also das große Potenzial, um von 2050 auf 40, auf 30 und so weiter runterzukommen, ist einfach durch die Vernetzung des Wissens, durch Best Practice, wo man zeigt, die Nachbargemeinde kann es, wenn ihr es nicht schafft und so weiter. Also einfach den Leuten auch wieder Hoffnung geben, dass wenn sie auf ihr Auto verzichten, dass das der Nachbar auch macht und der Nächste auch, und dass man plötzlich weniger Lärm hat, mehr Lebensqualität, dass man diese Effekte dann auch mitverfolgt und nicht, dass dann andere finden, ha super, jetzt ist endlich weniger Verkehr, jetzt kann ich erst recht fahren. Weil diese Spirale fahren wir in Wien jetzt auch schon länger. Kaum macht man die Straße frei, glauben die anderen jetzt, dass die dann eben kapieren, dass sie eigentlich die Doofen sind, dass sie jetzt wieder anfangen, im Stau zu stehen. Bitte. Danke.
Nämlich direkt zu der Dorfuni wollte ich noch fragen, wie funktioniert, wer kriegt wann welchen Vortrag? Also das war ein Beispiel Religion von der Uni gesendet an einen Ort, aber wer bestimmt die Themen, wo werden sie rekrutiert, etc. pp. Danke.
Also das war übrigens auch die Frage, die mir der Geschäftsführer Kommunalnet gestern als erste gestellt hat. Ja. Wir fangen einfach einmal damit an. Ja. Wir haben gesagt, wir zeigen bis zum Sommer, dass es geht, ja, und dass wir relevante Themen behandeln können. Und dieser erste, wenn du so willst, diese erste Etappe, da haben wir einfach Themen auf die Tagesordnung gesetzt, und zwar im März, im Mai und im Juni. Im Juli wird es eine erste Konferenz geben, da setzen wir uns zusammen. Wer kriegt den Vortrag? Jeder. Im Unterschied zur Universität Graz, die von jeder teilnehmenden Gemeinde der Montagsakademie 1.500 Euro pro Semester verlangt, ist die Teilnahme an der Dorfuniversität oder Dorfuni, Entschuldigung, es ist ja keine Universität, die Teilnahme an der Dorfuni ist kostenfrei. Ja, das heißt, es funktioniert nach dem Prinzip des Teilens. Heute mache ich mal was, gestalte ich einmal einen Inhalt, morgen machst du es und alle schauen zu. Es ist eine Verhundertfachung des Wissens.
Nur eine Frage. Es funktioniert wie ein Radiosender und jeder kann aufdrehen oder nicht?
Nein, das Prinzip hast du vielleicht gesehen hier. Wir wollen nicht einen Radiosender. Also noch einmal genau zum Ablauf. Wir halten zwei Vorträge, theoretisch.
Wir ist wer?
Bitte?
Wir ist wer?
Also das Team von der Dorfuni, das ist mittlerweile 20 Leute. Ja, das erstreckt sich mittlerweile hauptsächlich über die Steiermark und über Oberösterreich. Also, und wir wachsen mit jedem Tag. Wir haben begonnen, im Kern ist Brigitte Grazwald, David Steinwender und ich, ja, wir haben damit begonnen, dass wir das mit der Elevate organisiert haben und das zieht jetzt seine Kreise. Wir haben einen Unterschied zur Montagsakademie. Der Unterschied ist der, wir legen wahnsinnig viel Wert drauf, dass lokale Workshops stattfinden. Wenn wir diese eine Stunde mit zwei Vorträgen Inputs gegeben haben, dann setzen sich die Leute, wie wir vorher gehört haben, miteinander zusammen. Die setzen sich an einen oder mehrere Tische und verarbeiten das und fragen, na, ist das was für uns, was können wir daraus machen, was hätten wir dazu zu sagen? Also das ist offline, ja? Da schalten wir die Telekommunikationsverbindung komplett ab. Und dann eben drehen wir den Spieß um. Dann senden wir, und das alles ist nicht Radio, sondern Kino, ja? Das ist Video. Ja? Und das ist gar nicht einfach, das ist technisch sehr anspruchsvoll. Dann bringen wir 5 bis 10 Minuten aus jeder Gemeinde mit ihren besten Ideen und Inputs und das sehen alle. Und das ist sozusagen die dreiteilige Veranstaltung, die hybride Veranstaltung, von der wir hoffen, dass natürlich dann sehr nachhaltige Kooperationsverbindungen zwischen den Gemeinden entstehen.
Das heißt dann, es ist nicht zu Hause zum Anschauen, sondern in einem Raum, wo man Leute sich treffen und anschauen.
Logisch. Was vor ungefähr, weiß nicht wie viele Jahre, 25 Jahren, hat sie in Niederösterreich eine bahnbrechende Initiative gegeben von der Dorferneuerung, die hieß Bildung und Begegnung. Das heißt, wenn sich jeder das zeigt, daheim anschaut, haben wir genau nichts gewonnen. Es geht wirklich darum, das Wissen sofort in die Frage umzuleiten, überzuleiten, na was machen wir jetzt draus? Und das geht nur, wenn die Leute zusammensitzen.
Und die Konsultative würde eben dann in Zusammenarbeit mit der Dorfuni das, was wir ausarbeiten, als Ergebnisse der Konsultative ebenso hinauskommunizieren, damit die Leute halt zusammengefasst ist, hören, was wo wie gemacht wird, was die nächsten Schritte wären, in einem Programm abgestimmt mit der Dorfuni. Du hast da ein paar Fragen aufgeschrieben? Okay. Ja. Das war es. Ja, der Christian Salmhofer sollte noch eintreffen, ist aber noch nicht da, der vom Klimabündnis Kärnten ist, der das Klimabündnis sehr gut kennt, weiß die Schwachstellen, weiß die Stärken, weiß das Potenzial, kommt extra angereist, werden wir kurzfristig einschieben, und dann eigentlich der Schwerpunkt Forst sollte noch kommen und der Expertenrat. Jetzt haben wir
hier noch eine Wortmeldung.
Ja, knapp. 2050, 2040, ja. Fachhochschulen, Energieberater, Management, allerhand, was wir da gehört haben. Ich habe ein Déjà-vu gerade. August 2017 waren sehr viele Parteiveranstaltungen, wo sie ihre Kandidaten für die Nationalratswahl präsentiert haben. und ich durfte da ein paar Mal dabei sein und habe gehört, ähnlich wie hier, was alles jetzt angekündigt wird. Erneuerbare Energie, wir fahren mit dem Elektroauto, wir werden Radwege machen. Wir werden einfach wirklich schauen, dass die Leute die öffentlichen Verkehrsmittel übersteigen und so weiter. Ich habe dann am Schluss gesagt, ganz tolle Sachen, was ihr da habt. Wiederum, ich unterschreibe das gerne. Aber alles, was ihr da habt, sind wirtschaftliche Maßnahmen. Ihr macht nichts anderes als die Veränderung von der Produkt- und von der Verfahrenskette.
Bernhard, dürfen wir das jetzt ganz kurz, du hast ja es schon gesagt, wir wissen es.
Na, Moment einmal.
Nein, bitte wirklich, wir haben eine strenge
Zeit. Das hat mit Negativität nichts zu tun, sondern ihr seid momentan noch neben der Spur, weil diese ganzen Investitionen sind ohne Ausgleichsmaßnahmen und ohne Entsprechung im Ökosystem sinnlos. Noch
es
einmal,
es ist nicht sinnlos. Korrekt. Ich widerspreche dir jetzt zum ersten Mal, Bernhard Seidel, was du da vorne gibst, ist nicht korrekt. Die Entsprechungen im Ökosystem folgen. Ja? Das ist, was wir hier machen, ist den Leuten Schritt für Schritt beibringen, wieso sie jetzt mittun müssen. So wie du argumentierst, könnte man sagen, wir machen gar nichts mehr, wir gehen einfach unter als Menschheit bis 2050.
Du hast meine Lösungen noch nicht angehört.
Das können wir am 1. März gerne einfädeln.
Das kann man individuell machen, das muss man kollektiv machen.
Ja, genau. Wir müssen auch kollektiv jetzt Schritt für Schritt lernen, das ist das, was wir hier anbieten, dass die Masse, die desinformiert ist, die auch gar nicht tun müssen und so weiter, dass die anfangen zu verstehen und nicht mehr dagegen, sondern wieso nützen wir jetzt Öffis, wieso müssen wir jetzt alternativ, wieso müssen wir vielleicht ein bisschen mehr für Strom und so weiter.
Das Problem ist, das bringt ja leider nicht.
Nein, das ist nicht korrekt. Und ich möchte dich jetzt nicht bloßstellen, ja, hier vor allem, weil ich dich sehr schätze.
Kannst du ja nicht. Du kannst mich nicht bloßstellen. Du darfst nur mir das Wort entziehen.
Hallo, und können wir das mal kurz beschleunigen
März,
vielleicht?
Für den 1. März eben sehr gerne mit Bernhard Seidel. Wir schauen uns das separat an. Hier geht es jetzt darum, zu zeigen, was der Anlauf ist, die Masse zu informieren, wieso sie jetzt mitmachen müssen. Das ist unser Anlauf und dass die Politik falsch ist, wenn jeder dagegen redet. Der Autofahrer redet dagegen, der Flugzeugflieger redet dagegen, Bernhard Seidel redet dagegen. Naja, schon, okay, du sagst, okay, alles ist falsch.
Ja, vielleicht können wir
ein anderes Konzept, kein eigenes Konzept wird funktionieren. Wir müssen alles gemeinsam jetzt machen, damit wir in den nächsten 10 Jahren das schaffen, was sonst 2050 eintrifft. Bitte.
Darf ich da ein bisschen anknüpfen? Also wieder schrempf ernst, ich komme aus der Praxis, ich komme von unten rauf sozusagen. Ich bin der Initiator vom Klimanotstand und also mein Zugang zu dem Ganzen ist jetzt, wenn ich da anknüpfen darf, das ist, also wir müssen eben halt die Massen, unter Anführungszeichen, oder die Zivilgesellschaft mobilisieren und es geht nur über Emotionen. Also wir haben ja 2 Pole zu bedienen. Es ist das erste Mal, dass wir mal von unten einmal anfangen müssen, dass die Menschen auch natürlich eben halt sich neu zu, also dass sich die Wirtschaft da alles neu aufstellt. Die Politik macht das momentan so, dass die sagt, ihr müsst was machen, ihr müsst Elektroauto fahren, ihr müsst das und alles tun und ihr müsst euch vegan ernähren und so weiter. Aber die Schuld ist natürlich oben, das ist in der Politik, denn nur die Politik kann die Rahmenbedingungen verändern, dass wir das tun. Aber wie jetzt gerade vorher, das ist wirklich der Schlüsselsatz ist das, wenn die Politik das tun würde, was wir fordern, also einfach radikal diese Maßnahmen setzen, dann tritt nämlich deswegen Kraft wie in Deutschland die AfD und bei uns eben halt die Freiheitlichen, wo halt dann die Bürger halt dahin laufen, weil die sagen, das brauchen wir alles nicht und dann wäre das ein Problem. Und darum müssen wir eben halt die Bürger dahingehend halt aufklären, damit eben halt dann wirklich von unten auf, sozusagen über diese friedliche Revolution von unten, damit eben halt dann von unten auf eingefordert wird, Politik tut was, wir gehen unter sozusagen. Und das geht im Endeffekt also über die Fridays for Future, dass man sich hinter denen stellt, weil das sind eigentlich die Unangreifbaren. Aber dann bedarf es eben halt auch die Konsultative, so wie wir hier, dass man das einfach halt dann auch rechtlich in Bahnen leitet und sozusagen das demokratisch dann halt dann einbringt, also als 4. Kraft im Staat oder 5. nach den Medien im Endeffekt. Also ich war damals mit dabei bei der Gründung, wie das erste Mal gefallen ist, das Wort Konsultative. Und da habe ich gesehen, das ist es im Endeffekt. Das ist eben heute halt der demokratische Weg, der langsame Weg und der gehört beschleunigt eben heute halt durch den Druck vom Volk von unten auf. Und da müssen wir dran arbeiten.
Kriege ich jetzt auch noch mal kurz eine Sekunde? Also generell, genau, beschleunigen, und dafür haben wir nicht 10 Jahre, sondern weniger als 8 Jahre Zeit. Rede ich zu schnell? Ja, ich versuche langsamer zu reden. Und ich finde den Ansatz sehr gut von unserem
Herrn Kritiker, Seidel.
Herrn Seidel, ja. Klar, Kritik ist immer willkommen, aber dabei können wir es nicht belassen. Also wir müssen das transformieren in positive Ansätze. Deswegen, ich habe vorhin ja schon nachgefragt, was konkret, und das muss möglichst so simpel dargestellt sein, dass es auch zur Not ein Fünftklässler versteht. Ja. Nur so können wir das in die Gesellschaft tragen. Also darin besteht vielleicht Ihre Kompetenz und Ihr Beitrag hier an der Stelle auch.
Ja, dazu muss man die Gelegenheit haben, es auch wirklich darzulegen. Und zwar das Referat, das eben der Kollege da mit der Energieberatung geführt hat, das finde ich großartig. Ich würde ein gleichwertiges jetzt gerne da in der Form mit derselben Zeit vortragen. Da könnte ich diese Lösungen durchaus reinbringen. Es gibt mehrere Lösungen, die wirklich eine Entsprechung im Ökosystem haben. Weil das, was da wir gehört haben, repariert nichts. Das wird dann nicht helfen, dass wir 2,40 oder was da zurechtkommen. Das kann ich euch gleich sagen.
Und dafür haben wir ja da auch die Tische geschaffen und sitzen Personen drumherum, und ich würde sagen, oder? Okay.
Also gerade im Kontext der Dorfuni erlaube ich mir noch einen Schlusssatz, bevor wir da in die Arbeiten reingehen. Das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, ist die Liebe. Und dasselbe gilt auch für das Wissen. Und die Dorfuni ist da, glaube ich, ein ganz gutes Instrument, dass man das mit anderen teilt.
Wie lange würde es dauern, Beispiel Obergrafendorf, um dort eine Dorfuni zu implementieren? Was für Schritte müsstet du und der Bürgermeister setzen, damit man sagt, okay, Obergrafendorf, Dorfuni, die Leute werden informiert, was jetzt laut Wissenschaft zu tun wäre?
Das ist eine gute Frage, ja. Prinzipiell würde ein Facebook-Aufruf genügen, um definierte Menge an Menschen an einen Tisch zu holen, wo man sagt, wir setzen uns klassisch am Stammtisch zusammen und reden einmal drüber. Das ist das, was eigentlich irre funktioniert. Ja. Oder sei es ein Dorf, wo es den klassischen Dorfwirten nicht mehr gibt, dann gibt es zumindest eine Tankstelle dort. Ja.
Es gibt Feuerwehrhäuser, es gibt Schulen, und in Radgersburg machen wir sogar in einem Gewächshaus. Ja. Also das heißt, die Dorfuni ist ein Pop-up-Event. Ja. Es kann von heute auf morgen entstehen, und die Gemeinde kann das auch an einen digitalen Botschafter oder eine Gruppe von Bildungsenthusiasten auslagern. Es kann wirklich, es gibt keine Hürde, dass sich das nicht sehr rasch verbreitet. Die einzige Hürde ist, wir müssen dann schauen, wie schaffen wir, den Wissensaustausch zu optimieren. Aber das ist ein Problem, das wünsche ich mir, dass ich es hätte.
Also abschließend und zusammenfassend kann man daraus schließen, dass wir in Österreich innerhalb von wenigen Monaten einen Effekt erzielen können, mit dem die Wissenschaft gar nicht rechnet, weil die gar nicht davon ausgeht, dass wir jetzt wirklich die Massen mobilisieren können, dass die umsteigen, dass sie dazulernen, dass sie nur mehr Bio kaufen, eben einen Schritt nach dem anderen machen, womit wir Effekte haben. Dann, was Bernhard Seidel, den ich ja sehr schätze, deswegen auch immer wieder einlade, sagt, gleichzeitig müssen die ökologischen Schritte gesetzt werden und so weiter. Und je mehr die Masse das fordert, desto leichter hat es die Politik. Es kann keiner die ökologischen Schritte, von denen der Herr Seidel redet, umsetzen, wenn die Politik sich das nicht traut, weil sie wissen, bei der nächsten Wahl fliegen wir alle raus. Es kommt wieder die FPÖ, die machen wieder ein paar Semester Blödsinn, dann wieder Skandale, nochmal Ibiza, dann wieder das Servings, wiederholt sich jetzt die ganze Zeit immer schneller. Sondern es muss der Wähler verstehen, wieso er das jetzt möchte. Und das ist das, was wir sehr wohl schaffen. Parallel dazu ökologischer Ausgleich und so weiter, wo man jetzt in Niederösterreich, damit bin ich fertig, wo man keine Erdäpfel und kein Mais mehr anpflanzen kann, weil es zu wenig regnet, ökologische Ausgleichsmaßnahmen einführen kann, wo man den Bauern sagen kann, okay, keine Erdäpfel mehr, aber jetzt machen wir, und das halt dann österreichweit. Da kann man sehr wohl dann ökologischen Ausgleich Ausgleichsmaßnahmen parallel einfließen lassen. Es wird nur funktionieren, wenn wir echt überall ansetzen und vor allem die Wähler mobilisieren. Dann werden qualifizierte Politiker ins Rennen geschickt werden, die auch das verstehen und die auch wissen, also eine Kromp-Kolb statt einer Köstinger zum Beispiel, die weiß, was zu fordern ist, weiß, was man machen kann und nicht einfach nur sagt, so schlimm wird das nicht werden, ja, wir machen 140 km/h, Herr Hofer, sondern sagt, nein, geht nicht, weil hier, und das Ergebnis der Konsultative hier, Herr Hofer, bitte vergessen Sie das, weil sonst kommen die drauf zu sagen, danke, Herr Hofer, wir fahren nur mehr 100 km/h, danke der FPÖ, wir fahren jetzt nur mehr 90 eigentlich, weil da ist ein Auto im Optimum. Also das ist die große Hoffnung, und mit qualifizierten Politikern ist es auch leichter, dass sie einen Herrn Seidel verstehen und dann sagen, okay, wo sind Ihre Fakten? Vergleichen wir das. Legen wir los. Danke sehr. Wirklich? Ja. Wo denn? Krank. Ach so, krank. Okay, der Herr Salmhofer ist leider krank geworden, aber ihn ankündigen zu können, war schon ein riesen USP, weil dadurch haben einige richtig Angst bekommen, weil der sich so gut auskennt beim Klimabündnis und genau weiß, wer nichts tut und wer großartig ist. Das allein dadurch schon, also man muss oft mal nicht einmal kommen, sondern nur sagen, ich werde kommen. Und dann beschleunigt das sehr viel. Ja. Super. Dann könnten wir jetzt in der Theorie das Thema Konsultative auf diesen Arbeitstischen durchbesprechen. Ich würde sagen, eine halbe Stunde oder so ist in der Richtung, dass sich jeder einbringt. Wir haben eine Kamera hier. Ist der Gary in der Nähe?
Ja, hier.
Ah, hier, perfekt. Wir haben hier eine Kamera, ja. Bitte jetzt kurz alle zuhören. Jeder Tisch bespricht untereinander Ideen für die Konsultative, Einwände, Vorschläge und so weiter. Wir sind jetzt der Expertenrat. Ja. Ihr alle seid jetzt, weil ihr es hierher geschafft habt, so lange, der Expertenrat. Und der Expertenrat bringt jetzt ein, was gehört noch in die Konsultative rein. Wolfgang Bernhuber, hier drüben, zeigt auf, ist der Mann, der die Organisationsstruktur der Konsultative mit eurem Input optimieren wird. Als nächster Schritt müssen sich Verfassungsrechtler damit auseinandersetzen und dann muss es im Parlament eingereicht werden. Jetzt noch ganz kurz hineingequetscht, weil er sich so sehr wünscht. Ich würde ihm mehr Zeit gönnen, aber hineingequetscht. Das bedingungslose Grundeinkommen, wo es auch unterschiedlichste Formen gibt, wo es unterschiedlichste Ansätze gibt, wo die Finanzwelt nichts davon weiß, die Wirtschaftsleute es einfach ablehnen, weil sie nichts davon wissen. Es gibt verschiedenste Finanzierungsmodelle. Der Klaus wird jetzt nur einen Überblick über das BGE bringen, was das theoretisch bringen könnte. Wie viele Minuten?
5 Minuten.
5 Minuten, es hätte mehr verdient, aber...
Okay, ich mache es also jetzt ohne Beamer, sondern gleich so. Ich habe also 3 bedingungsloses Grundeinkommen Meilensteine. Und zwar sowohl... Achso, soll ich so... Und zwar so, dass ich sie einmal zeitlich nehme und dann geografisch. Und zwar folgendes. Zuerst beginne ich von Österreich, dann über Europa und dann weltweit. Wir haben hier eine komplette weltweite Struktur zum bedingungslosen Grundeinkommen aufgebaut. Es ist so, dass in jedem Land zunächst einmal runde Tische sich zusammenschließen, um gemeinsam darüber zu reden. Dann in Europa diese runden Tische alle zusammenkommen und dort eine gemeinsame Lösung finden. Und dann diese Kontinente weltweit, das nächste Mal in Australien, zusammenkommen und weltweit die Probleme der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens theoretisch und praktisch mit verschiedenen Experimenten zu diskutieren. Konkret beginne ich jetzt mit Österreich. Hier ist es so, dass wir am 6. Februar, also jetzt vor ganz kurzer Zeit, vom Innenministerium nach entsprechenden Diskussionen ein gemeinsames Volksbegehren des Rundentisches Grundeinkommen Österreich angemeldet haben und am 6. Februar registriert worden ist. Und der Text ist nach langer Diskussion zwischen allen Gruppierungen in Österreich einvernehmlich zustande gekommen. Und das ist ein Kunststück, das nicht einfach ist, aber dass ich jetzt drei kleine Absätze vorlesen will. Der erste Absatz lautet: Wir fordern den Gesetzgeber auf, durch bundesverfassungsgesetzliche Regelungen ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz: Dieses soll jeder Person mit Hauptwohnsitz in Österreich ein menschenwürdiges Dasein und echte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Und der dritte Absatz ist jetzt: Höhe, Finanzierung und Umsetzung sollen in einem Prozess, an dem die Zivilgesellschaft maßgeblich beteiligt ist, gesetzlich verankert werden. Das heißt, wir geben keine Höhe an, sondern das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der dann erst gemacht wird, wenn es ernst wird. Denn alle Gruppierungen haben unterschiedliche Ideen, wie man es finanziert. Und wir haben uns auf das geeinigt, dass wir das dann gemeinsam diskutieren, als den Punkt, der dann der letzte ist, bevor es Gesetz wird. Das ist die eine Sache, und man kann ab jetzt sofort auf allen Magistraten und auf Gemeinden die Unterstützungserklärungen für dieses bedingungsloses Grundeinkommen, für dieses Gemeinsame abgeben, und man kann das auch mit der entsprechenden Handysignatur online-mäßig machen. Das ist sehr, sehr praktisch und sehr wenig aufwendig. Und wir haben bemerkt, also wir haben zum ersten Mal die statistischen Daten am 12. Februar angeschaut, da waren, ohne dass wir noch was gemacht haben, an die 240 Leute, die schon unterstützt haben, und eine Woche später waren schon 470 Leute, und das Ganze geht wie ein Schneeballeffekt, ohne dass unsere ganzen Werbemaßnahmen noch gestartet worden sind. Einfach nur so. Das nächste ist der wesentliche Punkt jetzt: Europa. Ich hatte Europa schon erwähnt. Wir planen gemeinsam eine europäische Bürgerinitiative zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in ganz Europa. Und da sind wir natürlich mit der EU-Kommission die ganze Zeit in Hickhack. Wird das jetzt registriert, wird das nicht registriert? Und da haben wir jetzt dann am Ende März ein Meeting für 20 Nationen nach Wien eingeladen, um zu diskutieren, je nachdem, wie die EU-Behörde reagiert, ob sie es registriert oder nicht und wie es weitergeht. Im Falle, was wir immer noch hoffen und glauben, dass es registriert wird, starten wir am 9. Mai in ganz Europa mit der Europäischen Bürgerinitiative zur Einführung in ganz Europa. Und der dritte Punkt ist ein Meilenstein, der weltweit gilt. Vom 14. bis 20. September wird weltweit die 13. internationale Woche des Grundeinkommens eingeführt. Und unser Sloganvorschlag, den wollte ich jetzt vorlesen, weil das sehr gut zur Ökologie und Soziales dazu passt: Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen, BGE ein Baustein für ein so ökologisches und soziales Europa. Danke.
Und ein Nachtrag zum BGE: Die Finanzwelt braucht vor dem BGE keine Angst zu haben, weil wenn das Klima kollabiert, ist auch das BGE hinfällig. Wenn man keine Sozialleistung mehr bringen kann, wenn der Staat nichts mehr verdient, dann ist auch das nicht finanzierbar. Daher würde es Sinn machen, alles umzusetzen. Ja, genau, wir fangen jetzt an. Richtig, und jetzt bitte, danke sehr, Klaus aus dem Vorstand der Initiative Zivilgesellschaft, die das alles mit möglich gemacht haben. Jetzt bitte macht euch Gedanken zur Konsultative, Einwände, Input, Vorschläge, ungefähr 30 Minuten. Danke vielmals.
So, bin ich frei? Ja. Also wenn wir jetzt zum Arbeiten beginnen sollen, ist die Frage, ob es nicht vielleicht kurz vernünftig wäre, einen Ist-Zustand, wenn wir schon den Architekten da haben, der schon etwas vorgebaut hat, kurz zu abzugeben. Also kurz vor einem Ist-Zustand, ja, dass wir wissen, wo wir weiterarbeiten können oder auf welcher Basis.
Der Magister Bernhuber steigt ab dem, was wir hier arbeiten, mit ein in die Organisationsstruktur. Der Ist-Zustand ist. Jetzt bräuchte man.
Ich glaube, das ist eine Rollenverwechslung da. Ich bin nicht der Architekt von einem Gebäude, das schon steht, sondern bin eingeladen, sozusagen da hier diese Diskussionsrunde zu moderieren auf diesem Tisch zum Thema Organisation, bringe meine Erfahrung als Organisationsberater, systemischer Unternehmensberater gerne ein. Wir haben im Vorfeld diskutiert, der Johannes und ich, und insofern also bringe ich jetzt kein fix und fertiges Gebäude mit, wie auch nicht mein Selbstverständnis, sondern mein Selbstverständnis als Berater, Moderator und sozusagen Facilitator ist, ich versuche gemeinsam mit den Menschen was weiterzuentwickeln, was schon da ist an Rohstruktur. Ja? Also insofern wird unsere erste Runde mal gehen, was verstehen wir darunter, wo steht gerade die jetzige Idee der Organisation, ja, wie schaut die aus und wie denken wir, dass es sinnvoll, realistisch, machbar wäre in Österreich? Ja? Das haben wir eh noch weit entfernt von irgendwelchen Verfassungsänderungen. Wir versuchen mal eine positive Vision zu erzählen, ja, von wie Organisation einer konsultativen ausschauen können. Und das kann jeder in seiner Runde einmal durchbesprechen. Ja? Wir werden versuchen, es eher nach dem Prinzip, dass jeder mal drankommt, jeder mal seine Meinung sagt, dass jeder gehört wird und dass wir versuchen, das auch zusammenzufassen. Ich war der Meinung, wir wären jetzt schon fertig, aber wir haben doch ein ziemlich dichtes Programm gehabt, deswegen würde ich jetzt gerne mal mit der Diskussion losstarten.
Und zwar, wir laden euch Experten, also den Expertenrat, den ersten Expertenrat der Konsultative, jetzt ein mit Sack und Pack, in den Wintergarten zu übersiedeln. Dort machen wir das Finish. Lasst euch das nicht entgehen. Bitte nehmt eure Sachen alles mit. Danke fürs Kommen. Es geht weiter im Wintergarten. Die Ergebnisse werden laufend präsentiert. Die Konsultative nimmt am 1. März ihre laufende Arbeit auf. Dankeschön.
So, und wir liefern natürlich die Ergebnisse nach und ich sage ganz herzliches Dankeschön und jetzt. Radio Okey-Tokey-Tokey-Tokey-Tokey, Radio Okey-Tokey-Tokey-Tokey-Tokey-Tokey, von Mensch zu Mensch.